Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und immer noch einzigen Fußball-Podcast. Ganz, ganz kurze Verzögerung, den Super Bowl-Hangover abgehakt und mein MVP ist weiterhin an meiner Seite. Moritz, schön, dass du da bist. Hallo.
Moin Anton, wenn du schon so schön anmoderierst, dann hoffe ich, dass ich das nicht einfach irgendwie so wegfummel und hoffe natürlich auch, dass diese Folge offensiver wird als der Super Bowl. Das war ja ein Trauerspiel eine lange Zeit und deshalb würde ich sagen, weil wir da eben ein bisschen was in der Hinterhand haben, lass uns direkt reinstarten in unsere erste Rubrik.
Willkommen zu den Spieltagssiegern und Verlierern.
Ja, und da würde ich sagen, gehen wir auf das Samstagabendspiel ein, bevor ich etwas nicht Sportliches als Sieger küre, dass du gerne sportlich werden.
Sehr, sehr gerne. Und starten tue ich aber tatsächlich mit dem Sonntagabendspiel, Moritz. Guck mal, da ist
ach, ja
auch ein bisschen
guck
was
mal
durcheinander gekommen.
Guck mal.
Ja, ne, das ganze Sportgeschehen ist ein wildes Wochenende. Olympia jetzt auch noch mit dabei und eine Goldmedaille in unserer Folge bekommen von mir. Wer hätte es gedacht? Die Bayern. Ja, ich muss sie einfach mit reinnehmen. 5:1 in einem Spiel, wo alle vorher gedacht haben, das könnte der nächste Stolperstein werden, weil die Hoffenheimer, gegen die sie 5:1 gewonnen haben, einfach in den letzten Wochen so überzeugend und so gut waren. Jetzt muss man das natürlich in die richtige Perspektive setzen. Die frühe rote Karte hat dieses Spiel entschieden und der damit einhergehende Elfmeter. Also es ist natürlich viel deutlicher, als es vermutlich im 11 gegen 11 gewesen wäre. Ich habe noch überlegt, ob ich eventuell Luis Diaz als Spieltagssieger heraushebe, der natürlich der Man of the Match war mit seinen 3 Toren. Letztendlich steht da dieses 5:1, was ja so ein bisschen, gab es Kritiker auch nicht, gab es Zweifler, nicht so richtig, aber es wurde wieder zum Thema gemacht. Die Bayern können auch stolpern und das ist ja nach wie vor der Fall. Aber sie haben jetzt eben mit diesem 5:1 nochmal ein Zeichen gesetzt. Wir sind immer noch die Bayern. Wir gewinnen auch mal gegen Hoffenheim 5:1. Wenn auch, wie gesagt, alles richtig einzuordnen ist, dass diese frühe rote Karte natürlich da der ausschlaggebende Punkt war.
Ja, also ich denke, es war trotzdem eine gute Leistung der Bayern. Bevor wir jetzt über den Elfmeter reden, ich glaube, du hast es ganz nett angesprochen, irgendwie diese ja so halbe Kritik, halbe Zweifler, sind die Bayern jetzt irgendwie plötzlich, ist die Meisterschaft doch in Gefahr? Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen Produkt dessen, dass wir irgendwie unbedingt uns alle nach einer ja spannenden, engen Meisterschaft sehnen und das halt irgendwie ja nicht wirklich der Fall war die letzten Jahre. Also wenn die Bayern mal nicht gewonnen haben in dem einen Jahr, in dem Leverkusen Meister wurde, war es dann andersrum deutlich, aber sonst ja meistens schon sehr dominant von den Bayern, bis auf die 23er-Saison, wo Dortmund es da ganz am Ende noch vergeigt hat, aber ja, in dieser Saison sah es ja auch jetzt lange so aus, als wäre da nicht wirklich Konkurrenz für die Bayern. Und ich glaube, sobald man sich dann so ein bisschen einreden kann, natürlich auch gepaart mit den Aussagen von zum Beispiel einem Nico Schlotterbeck, muss man dann so ein bisschen mehr drüber reden. Aber das Spiel hat jetzt dann doch mal wieder gezeigt, dass sie doch auch Fußball spielen können in München. Aber wie du richtig gesagt hast, diese frühe rote Karte, die hat das Spiel entschieden. Da bin ich bei dir. Und für mich ist es halt eine klare Fehlentscheidung. Für mich ist es nicht mal ein Foul und das finde ich dann schade, da Elfmeter zu geben. Wenn du Elfmeter gibst, musst du Rot geben, das können wir ja mal kurz festhalten, denn das Foul, wenn man es als solches bezeichnen will, verhindert eine klare Torchance und die Aktion des Verteidigers Akpoguma geht halt nicht zum Ball. Das heißt, wenn du den Gegenspieler einfach nur stoppen willst, ohne zu versuchen, irgendwie an den Ball zu kommen, dann musst du Rot geben als Schiedsrichter oder bekommen in dem Fall als Verteidiger. Von daher die, sag ich mal, Regel richtig ausgelegt, wenn wir denn sagen, das ist ein Foul. Anton, sagst du, das ist ein Foul?
Ich verstehe deine Zweifel, sag ich mal so. Aber ich finde, es ist nicht ganz falsch, da so auf Foul zu entscheiden. Also ich finde, das kann man rechtfertigen. Ich verstehe, dass es eine sehr harte Entscheidung ist. Ich verstehe auch, dass man da das in einer gewissen Form kritisiert, ja. Ich finde aber, da gibt es deutlich andere Fälle, kommen wir ja, kleiner Spoiler, eventuell auch noch drauf zu sprechen. Wir werden das Thema nicht los. Und Man merkt es schon, es ist auch jetzt sofort wieder beim ersten Spiel diskussionswürdig, auf jeden Fall. Ich würde nicht ganz so drastisch wie du es sagen, dass es gar kein Foul für mich ist. Ich finde, das kann man so entscheiden, auch wenn ich komplett d'accord bin, zu sagen, das ist schon sehr hart und jetzt nicht der klarste Elfmeter. Dann auch noch mit der Doppelbestrafung, wie du richtigerweise gesagt hast, wenn man das so entscheidet, dann muss man das dann folgerichtig auch mit Rot bestrafen, auch wenn es dann dadurch irgendwie noch weniger wirkt. Also dafür Rot, boah, also das fühlt sich nicht gut an, aber ich kann es zumindest verstehen. Also ich kann im Gegensatz zu manchen anderen Entscheidungen kann ich da zumindest sagen, ich verstehe, dass man da auf Elfmeter und Rot entscheidet, auch wenn es wirklich, wirklich hart ist, das gebe ich zu.
Ja, also ich finde es schwierig zu sagen, wir hatten an dem Wochenende noch schlimmere Fehlentscheidungen, deswegen muss man hier irgendwie, also ich finde, das darf nicht der Maßstab sein.
Nein, das ist nicht die Argumentation natürlich, aber es ist ja nun mal leider so.
Ja, ist klar, aber ja, in diesem Spiel eben für die mit Abstand folgenschwerste. Und man muss natürlich dazu sagen, wenn es diese Szenen gibt, diese engen Szenen, wo dann die Frage ist, Elfmeter oder nicht, dann sind das immer irgendwo auch spielentscheidende Szenen, egal in welche Richtung der Schiedsrichter entscheidet. Also ich sag mal, als Schiedsrichter willst du wahrscheinlich am liebsten ein Spiel, das 90 Minuten im Mittelfeld rumplänkelt und du nicht eingreifen musst, du nicht quasi, du die Spieler entscheiden lassen kannst. Aber das ist nun mal nicht so und gerade mit so hohem Tempo, mit Spielern solcher Klasse wie bei den Bayern, wird es immer wieder diese Situation geben, keine Mannschaft geht so viel in den gegnerischen Strafraum rein, das ist ja auch immer Teil der Wahrheit, also je mehr Situationen du im gegnerischen Strafraum hast, desto höher ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass einer dich auch mal foult, deswegen ist es nicht Zufall, dass die Bayern recht viele Elfmeter bekommen, trotzdem, ich bleib dabei, für mich ist es sehr, sehr wenig Kontakt. Und das Problem, was mich wirklich am meisten stört, Tobias Stieler danach auch im Interview gewesen und hat sich bei uns bei DAZN im Interview dann irgendwie so ein bisschen gestellt und halt erklärt und finde ich auch super, dass die Schiris das machen, haben wir ja schon öfter gesagt und sagt dann, ja, Luis Diaz würde sich ja nicht so kurz vor dem Tor hinfallen lassen, wenn er auch schießen kann. Und damit hat er recht, aber nur weil jemand fällt, ist es nicht ein Foul. Und das wird irgendwie gerade so voll vergessen in der Diskussion. Entweder ist es ein Foul oder der Spieler hätte sich von selbst hinfallen lassen. Das sind gefühlt so die zwei Möglichkeiten, die es gibt, gerade im Diskurs, hatte ich das Gefühl. Und das ist falsch, meiner Meinung nach. Nur weil du in diesen Zweikampf reingehst, heißt es nicht, dass es einen Foul geben muss oder der andere Spieler sonst sich irgendwie per Schwalbe hinfallen lässt, weil er einen Elfmeter schinden will. Das war ein körperlicher Zweikampf, aber es war super kurzer Kontakt. Ich finde, Diaz wird weder zu Boden geschubst noch gezogen. Der Kontakt geht am Anfang, finde ich, vor allem von Akpoguma aus, weil er merkt, scheiße, der Diaz rennt jetzt um mich rum. Aber ich finde, das ist so eine klassische Szene, die sonst an anderen Stellen des Feldes nie gepfiffen wird, wo einfach der Spieler, der quasi umlaufen wird vom Angreifer, der dann so ein bisschen den versucht abzudrängen und teilweise auch wirklich so auf seiner eigenen Laufbahn rausgeht und so ein bisschen zur Seite versucht, den abzudrängen. Das wird selten gepfiffen und für mich ist es super wenig Kontakt. Und nur weil Luis Diaz das Gleichgewicht verliert durch diesen Kontakt, der einfach Körper an Körper, Oberkörper an Oberkörper ist, finde ich es fatal, da auf Elfmeter zu entscheiden. Ich bleibe so klar, dass das für mich auf gar keinen Fall ein Foul ist. Aber wie gesagt, die Situation wurde so ausgelegt und dann gab es den Elfmeter, den Kane verwandelt. Baumann war dran. Aber was finde ich auch ganz Schönes noch in dem Spiel, dass wir später eine ähnliche Szene hatten, die dann für mich ein klares Foul ist, weil es viel einfacher zu sehen ist, weil Zufall gegen, ich glaube, wieder Diaz war es, da er ihn wirklich dann noch so gefühlt am Oberschenkel umklammert, ihn gar nicht mehr loslässt. Die Szene geht auch nicht, die hat keine klare Torchance zur Folge, von daher muss man da auch nicht über Rot reden. Das ist dann auch so dahingehend der Unterschied zur ersten. Da ist es für mich ein klares Foul. Aber wenn du auch einfach vergleichst, wie lange ist der Kontakt, wie intensiv ist der Kontakt, dann finde ich das ein riesen, riesen, riesen Unterschied. Und deswegen für mich nie und nimmer ein Elfmeter bei der ersten Szene.
Bei dem großen Unterschied bin ich definitiv zu 100% bei dir und ich bin ja generell auch nicht hier stur auf meine Meinung beharrend. Ich finde die Argumentation, die du gebracht hast, schon auch gut und verstehe es auch jetzt noch viel, viel mehr, weil wir hatten das auch letzte Woche schon, dieses Thema, wenn man rein auf den Kontakt geht und nur darauf blickt, dann müsste es nach jedem Eckball irgendwie 10 Elfmeter geben oder Offensivfouls. Deswegen, ja klar, es ist natürlich, wie bewertet man verschiedene Situationen? Bewertet man verschiedene Situationen anders? Eigentlich ja hoffentlich nicht, aber doch ist ja das irgendwie der Fall. Deswegen finde ich gut, wie du es jetzt nochmal rausgestellt hast. Ich kann immer mehr in deine Richtung tendieren, auch bei der Auslegung. Ja, am Ende, wie gesagt, was sich auf jeden Fall zu hart anfühlt, auch wenn es vielleicht dann regeltechnisch gestützt ist, ist diese Doppelbestrafung für dieses Mini-Foul, wenn es denn eins ist. Ich glaube, da ist es gut und gerne erlaubt, auch als gerade als Fußballfan dann beide Meinungen zu haben, so im Sinne von, ja, das, ne, er berührt ihn, er bringt ihn zu Fall, oder es ist einfach viel zu wenig, um dann auch diese Härte der Strafe nach sich zu führen. Dementsprechend, ja, kann ich auf jeden Fall mitgehen und verstehen. Nichtsdestotrotz, ich will jetzt mich auch nicht hier komplett verbiegen. Ich sage weiterhin natürlich auch, das kann man durchaus trotzdem auch als Elfmeter pfeifen. Ist eine spannende und sehr, ja, vielseitig zu bewertende Szene.
Ja, und wir müssen ja nicht auf einen Nenner kommen. Also ich will, mein Ziel ist ja nicht, dich hundertprozentig auf meine Seite zu ziehen, sondern irgendwie in dem Fall meinen Standpunkt klar zu machen. Und ich finde es genauso gut, wie du deinen Standpunkt klar machst. Von daher ist es ja auch ganz gut, wenn wir mal nicht einer Meinung sind. Es ist ja manchmal gruselig, wie oft wir beide recht haben, wenn das jetzt mal nicht der Fall ist.
Wir suchen uns jetzt bewusst Streitpunkte Woche für Woche.
Genau. Hier wird jetzt einfach Clickbait betrieben und dann schauen wir mal, ob uns das irgendwie in die Charts schießt. Ja, dann mache ich ganz auch kurz meinen ersten Sieger hinterher, der damit auch so ein bisschen zu tun hat. Andreas Schicker habe ich mir aufgeschrieben, der Sportdirektor der TSG Hoffenheim, der ja seinen Job behalten darf, und nur deswegen steht er bei mir hier drin, weil er ja so ein bisschen diesen komischen Machtkampf da in der TSG Hoffenheim überlebt hat. Das war ja eine super, super komische Situation. Wir haben letzte Woche schon ein bisschen drüber geredet. Es gab da einen Interimspräsidenten, der gegen diese Hopp-Fraktion war in der TSG Hoffenheim. Schicker, der war Hopp gestützt sozusagen, und dann gab es eben einen, der da so ein bisschen Schicker den Job streitig machen wollte und ja auch ein paar Geschäftsführungskollegen von Schicker schon entlassen hatte, und das war super komisch, auch irgendwie im Interview bei uns vor dem Spiel mit Christoph Freund zusammen, haben sie dann auch so ein bisschen über die Thematik geredet, und Christoph Freund auch nur so, ja, so diplomatisch, wie er dann natürlich auch sein muss, hat er gesagt, er kann es überhaupt nicht verstehen, was da gerade abgeht, und hier, Andreas Schicker ist ein super Mann, macht euch doch nicht die Saison kaputt, so nach dem Motto, und so ähnlich haben wir es ja eigentlich auch gesehen. Von daher nur richtig, dass Schicker jetzt gefestigt ist und eben dieser Konkurrent jetzt den Verein verlassen muss oder verlassen hat. Ganz, ganz komische, ja, komische Situation, aber die Hoffenheimer haben dann am Ende doch irgendwie rational entschieden, hat man das Gefühl.
Ja, komplett unnötig, wenn man so von außen drauf blickt. Klar, du weißt jetzt nie ganz genau, was da hinter den Kulissen noch alles für Machtkämpfe oder generell Streitigkeiten sich abspielen. Aber genau wie du es gesagt hast, oder wie es dann Christoph Freund mehr oder weniger auch gesagt hat, wenn man nur so drauf schaut, ist es so, was, wieso habt ihr jetzt noch da irgendein Need, euch quasi selbst gemacht, nochmal irgendwelche Probleme mit reinzuwerfen, wenn ihr so eine Saison gerade spielt? Dementsprechend, ja, ist komplett unnötig. Wie gesagt, ich bin da jetzt nicht tief drin, aber es scheint jetzt erstmal so, als würde da, wenn man so will, die richtige Entscheidung getroffen worden sein. Du sagst es, Schicker bleibt. Der zweite Vorsitzende, Christoph Hensler, ist jetzt zurückgetreten. Also kann man quasi aus rein objektiver Sicht quasi einfach nur hoffen, dass es sich da jetzt bei Hoffenheim wieder beruhigt, weil das war ein Problem selbst gemacht, was einfach überhaupt nicht Not tut, so gefühlt, weil es einfach gerade gut läuft und sie sich ja eigentlich hoffentlich dann mehr auf den sportlichen Erfolg konzentrieren sollten und nicht auf irgendwelche Machtkämpfe im Hintergrund.
Ja, und das war ja wirklich, ging ja so weit, dass sogar Christian Ilzer gesagt hat, vielleicht muss ich dann auch abtreten, wenn mir jetzt hier wirklich die komplette sportliche Leitung weggenommen wird, sozusagen. Das wäre ja hanebüchen, wäre das gewesen, wenn die da plötzlich alle irgendwie rausfliegen, beziehungsweise dann selber gehen, weil sie sagen, so können wir nicht arbeiten. Und das eben, wie du sagst, in der Saison, die beste der Vereinsgeschichte ist bei der TSG bis jetzt. Von daher ja, kurios, aber am Ende vielleicht dann doch irgendwie die Vernunft, die da gesiegt hat.
Absolut.
Ein ganz großer Sieger an diesem Wochenende muss auf jeden Fall auch der FC St. Pauli sein. Die haben zu Hause gewonnen mit 2-1 gegen Stuttgart. Und das, ja, war so ein Sieg, den ich nicht auf dem Zettel hatte, dass ich nicht erwartet habe. Sicher auch ein bisschen begünstigt dadurch, dass die Stuttgarter wirklich kein besonders gutes Spiel gemacht haben. Auch erst in der 90. Minute den Anschlusstreffer gemacht haben. Aber bis dahin wirklich wenig Land gesehen haben und St. Pauli das wirklich gut gespielt hat. Von daher großes Kompliment an St. Pauli. Die wissen, wie Abstiegskampf funktioniert im Gegensatz zu anderen Mannschaften und haben einfach einen krass wichtigen Sieg geholt, der sie wieder so ein bisschen ranbringt an das rettende Ufer. Jetzt 2 Punkte von dem Relegationsplatz und einem Nicht-Abstiegsplatz entfernt. Das ist dann schon deutlich besser als zum Beispiel 5.
Definitiv. Und ich finde es schön, wie du es gesagt hast, weil genau so ging es mir auch. Ich habe dann bei der Konferenz quasi reingeschaltet und dann gehört, St. Pauli führt gegen Stuttgart? Und dann irgendwie später haben sie noch das 2-0 sogar gemacht, per Elfmeter. Und ich dachte so, wie geht das? Also ganz blöd gefragt, so, weil die Stuttgarter waren ja alles andere als schlecht drauf. Die spielen ein überragendes Jahr 2026 bis hierhin. Und ich habe überhaupt nicht kommen sehen, dass jetzt die St. Paulianer da irgendwie zum Stolperstein werden können. Und genau das, was du gesagt hast, zeigt das eben genau. Also St. Pauli ist da noch mittendrin. Die kämpfen, die wissen genau, wie sie es angehen müssen. Die wissen um ihre zwar geringen Chancen, aber sie wissen um ihre Chancen. Und diese können sie dann, wie jetzt in diesem Fall, scheinbar auch nutzen gegen ein Champions-League-Team, Anwärter. Und das sind die Punkte, die dir am Ende die Klasse retten können. Also vollkommen zu Recht, genau wie du es gesagt hast, absoluter Spieltagssieger, weil nicht nur extrem wichtige Punkte, sondern auch ein extrem großes Zeichen, auch für sich selbst und natürlich die ganzen Fans und das Umfeld. Wir sind noch da und wir können auch, wenn ein starker VfB Stuttgart bei uns zu Gast ist, trotzdem 3 Punkte im Abstiegskampf holen. Und genau das braucht es eben in dieser Situation, in der sich die St. Paulianer befinden, und dementsprechend einfach großes Lob und Glückwunsch an der Stelle, weil das war schon jetzt zu diesem Zeitpunkt ein Sieg, der, ja, sag ich mal, sie überhaupt noch da im Rennen halten kann. Denn es wird langsam richtig eng. Da kann ich mehr oder weniger zu meinem nächsten Gewinner mit übergehen. Und zwar Serhou Guirassy, den ich da aufgeschrieben habe, der die Dortmunder zum Sieg gegen Wolfsburg geschossen hat. Und warum ich deswegen damit übergehen kann, ist, weil die Wolfsburger 2 Punkte nur vor den St. Paulianern stehen. Also man stelle sich mal vor, St. Pauli hätte da nicht 3 Punkte geholt, dann wären es, wie du gesagt hast, dann wären es eben schon 5 Punkte Abstand zum rettenden Ufer. Das ist natürlich was ganz anderes. Für die Wolfsburger wird es eng. Für Serhou Guirassy war es mal wieder ein, ein ereignisreiches Wochenende. Er ist wieder der Matchwinner für die Dortmunder. Und das nach Wochen, die nicht leicht waren für ihn. Ja, in der vergangenen Woche war er es auch schon, das darf man natürlich nicht vergessen, aber davor war er auch einer der, ja, mit am meisten kritisiertesten Dortmunder Spieler. Und selbst bei dem Sieg gegen Heidenheim gab es ja da hinten raus nach seinem Elfmeter-Fehlschuss noch irgendwie, ja, Kritik an ihm, sodass manche gesagt haben, der Elfmeter ist so ein bisschen bezeichnend für seine Situation und die Situation des BVB, um dann wieder das ganz große Fass aufzumachen, alles so ein bisschen lapidar. Und ja, die Dortmunder haben wieder auch nicht gegen Wolfsburg, souverän gewonnen. Im Gegenteil, das war fast schon ein glücklicher Sieg, da waren die Wölfe wirklich näher dran. Aber sie haben halt wieder mal gewonnen und der Matchwinner war wieder mal Guirassy. Wenn man rein sportlich draufschaut, auf den sportlichen Erfolg, dann muss man die Dortmunder und Guirassy hier wieder als Sieger führen, weil sie eben, und am Ende ist es egal, wie du gewinnst, aber sie gewinnen. Und das machen sie in einer großen Regelmäßigkeit, wenn auch mit einem 3-2 gegen Heidenheim und einem 2-1 gegen Wolfsburg, wo sich dann wieder die kritischen Stimmen laut werden machen und sagen werden, ja, okay, du gewinnst zwar, aber wie? Und das ist wirklich auf einem ganz, ganz dünnen Gerüst gebaut, weil diese beiden Spiele hätten sie auch genauso gut verlieren können oder zumindest mal unentschieden spielen können. Und dann würden wir hier ganz anders natürlich über die Dortmunder sprechen.
Ja, weiterhin nur eine Niederlage für die Dortmunder in dieser Saison. Ich glaube, übergreifend sind jetzt wahrscheinlich 29, 30 Spiele. haben ja da letzte Saison auch hinten raus noch diesen krassen Endspurt hingelegt. Von daher, Ergebnisse stimmen, aber wir reden hier trotzdem jede Woche darüber, wie sie spielen. Und auch das war jetzt wieder ein Spiel, mit ein bisschen Glück gewinnt Wolfsburg das, weil die einfach, die haben riesen Chancenwucher betrieben. Klar, dann kannst du auch Chancenverwertung, kannst du auch Vermögen oder oben Unvermögen vor dem Tor nennen. Aber am Ende gewinnen die Dortmunder dann schon glücklich, muss man sagen. Das Tor haben sie dann gut rausgespielt hinten raus. Aber ja, die Wolfsburger klar, was die Chancen angeht, überlegen. Zweimal Alu, glaube ich, auch dabei gewesen. Also das ist alles sehr, sehr fragil, was da passiert in Dortmund. Aber solange die Ergebnisse passen, tun sie ihren Job und halten die Meisterschaft spannend, oder Anton?
Total, natürlich. Also es ist so spannend wie lange nicht mehr. Das ist tatsächlich sogar ein Fakt. Aber ja, es fühlt sich nicht ganz so an. Und ich bin wirklich extrem gespannt, weil ich hatte diesen Punkt schon mal vor ein paar Wochen gemacht, wo das Thema natürlich das gleiche war, weil es uns jetzt wirklich schon seit Monaten begleitet, dieses Dortmunder erfolgreich, ja, aber nicht schön Thema. Ich bin sehr gespannt, weil die Dortmunder wollen den maximalen Erfolg, so heißt es. So ist ja vollkommen verständlich und richtig, wer will das nicht?
Ich auch, ja.
Aber genau, was ist denn bei den Dortmundern der maximale Erfolg? Ich finde, das ist wirklich interessant, das nochmal so zu beleuchten, sage ich mal, weil am Ende wird es wahrscheinlich sowas wie das Champions League Viertelfinale, wenn es gut läuft, zweiter Platz in Deutschland und das war's. Und ist das dann genug, um zu sagen, ja, wir waren doch ganz erfolgreich, also war ja nicht schlecht. Finde ich halt sehr, ich will es nur mal so reinwerfen, weil ich kann mir vorstellen, dass wenn es zumindest so ein bisschen schlechter wird, die Ergebnisse, aber sie trotzdem noch so ihre Ziele erreichen, mehr oder weniger, dass dann trotzdem Kovac am Ende der Saison so stark in der Kritik steht, also das heißt Kritik, ne, aber so angezweifelt ist, dass ich mir trotzdem vorstellen kann, dass die Wege auseinandergehen. Sage ich jetzt hier und jetzt, ist ein Longshot, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, weil Dortmund spielt erfolgreich, ja. Aber was ist denn am Ende der Erfolg? Sind dann die Fans zufrieden? Ja, wir sind doch Zweiter geworden, dann gucke ich mir noch mal eine Saison, in Anführungsstrichen, schlechten Fußball an. Ich weiß es nicht. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz spannendes und, wie du es sehr gut gesagt hast, fragiles Thema, was, glaube ich, noch sehr, sehr interessant werden wird in den kommenden Wochen und Monaten.
Ja, das ist definitiv eine interessante Frage, was Erfolg ist für den BVB. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass so ein bisschen die Sicht der Fans da so lange keine Rolle spielt, solange man wirklich stabil auf Platz 2 steht. Da können die Ergebnisse oder kann der Fußball, die Art und Weise auch scheiße sein für Dortmunder Verhältnisse. Da ist dann, glaube ich, also da kannst du dich als BVB-Fan auch nicht unendlich drüber aufregen. Du kannst sagen, sorry, es ist hier Haramball, kann ich mir nicht anschauen, aber solange du trotzdem gewinnst, ist, finde ich, ist der Rahmen begrenzt, in dem man sich da wirklich groß drüber aufregen kann, weil am Ende steht immer noch ein Sieg da, du bist immer noch klar die zweitbeste Mannschaft Deutschlands und ich glaube, solange das gegeben ist, ist das in Ordnung für den BVB. Ich glaube, was dann halt ausschlaggebend ist, auch für die Zukunft von Kovac über den Sommer hinaus, ist halt so ein bisschen, wie die Vereinsführung das ansieht. Ich glaube, wenn man die Bayern in dieser und auch in der letzten Saison schon so spielen sieht, deren Kader sieht, weiß, okay, da sitzt halt Vincent Kompany auf der Bank, der einfach alles im Griff hat, dann sind gerade die Zeiten jetzt nicht unbedingt so, dass du, finde ich, von vornherein groß sagen kannst, wir wollen hier von Anfang an auf Augenhöhe mitspielen mit den Bayern, wenn man realistisch ist. Ich denke, intern werden die Kollegen Kehl, Ricken und Co., die werden auch sagen, ja, Freunde, die Bayern sind gerade einfach ein Stück besser, ein gutes. Und wenn da nicht ganz viel schief geht, wovon man eigentlich erstmal nicht ausgehen kann, wenn da plötzlich nicht alles implodiert, dann dann sind wir da wahrscheinlich eher nicht direkt in greifbarer Nähe der Meisterschale. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, wie du sagst, will man für noch attraktiveren Fußball stehen und dafür aber halt das Risiko eingehen, einen Trainer in Anführungszeichen gehen zu lassen, der oder vor die Tür zu setzen, der jetzt wirklich sie, was die Ergebnisse angeht, sehr, sehr erfolgreich gecoacht hat, seit er da ist. Und das ist dann, glaube ich, schon, schon irgendwie auch ein Risiko, zu sagen, wir wollen, dass es noch ein bisschen sexier ist, gehen aber damit eben das Risiko ein, dass man vielleicht eben ein bisschen auch abfällt in der Tabelle. Also es gab es ja auch schon, dass du irgendwie einen Peter Bosch geholt hast und gesagt hast, hey, jetzt wird hier richtig gezaubert, und dann hat man sich halt einfach noch ein bisschen schwerer getan, weil dann andere Sachen nicht gepasst haben. Die sind ja auch einfach defensiv super stabil. Von daher ist das schon eine sehr, sehr spannende Thematik, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass die schon zufriedener sind, als man so denkt. Und dass halt das, diese Diskussion und dieses ganze Drama hauptsächlich von Fans und von halt irgendwie TV-Experten ausgeht, die sagen, aber das sah doch schon mal schöner aus, das kann doch nicht der Anspruch von BVB sein. Ich glaube, die sind da vielleicht gerade auch ganz zufrieden damit, dass man sehr, sehr stabil dasteht einfach.
Ja, noch ein Satz dazu. Ich finde es auch irgendwo richtig, zum Beispiel von Kovac, dass er ja wirklich auch lange Zeit so diese Ansprüche so ein bisschen eingefangen hat, wenn dann mal jemand sagt, ja, wir wollen natürlich auch ganz oben eingreifen, weil man darf sich ja nicht vergessen, als Kovac den BVB übernommen hat, dann sah es so aus, als ob sie nicht mal in die Champions League kommen. Sie haben es mit Ach und Krach und einem riesen Endspurt in der vergangenen Saison noch geschafft.
Ja.
Deswegen hat Kovac alles recht, jetzt zu sagen, Leute, entspannt euch, ja, wir spielen eine gute Saison und wir wollen natürlich auch den maximalen Erfolg, aber der heißt für uns jetzt erstmal stabil hinter den Bayern uns anzusiedeln. Und genau das machen sie. Deswegen ist eigentlich soweit alles gut, nur trotzdem dieses DFB-Pokal aus, das schmerzt eben sehr. Und dass sie ja wirklich keine realistische Chance auf den Titel haben, finde ich dann irgendwo auch schade, weil der Anspruch der Dortmunder sollte ja schon sein, um die Meisterschaft, finde ich, mitzuspielen. Ich finde, das sollte man irgendwo dann auch, jetzt hatten sie diese eine schwächere Saison, aber dann nach und nach, und da kommen sie jetzt auch wieder hin, selbst Kovac hat zuletzt auch nochmal gesagt, ich finde es ja auch ganz gut, wenn Spieler diese Ansprüche äußern, ne? Deswegen sind wir ja hier, wir sind beim BVB, das ist nun mal dieser Verein auch, und ich finde, da müssen sie dann aber irgendwann auch mal Schritt für Schritt wieder mehr hinkommen, weil dafür soll der BVB und will der BVB stehen und nicht nur zu sagen, ja, ist doch okay, jetzt sind die Bayern halt da, guck mal, die sind so gut, was sollen wir da machen, so ungefähr. Wir sind halt nicht so gut. So. Das, finde ich, muss wieder da hinkommen, nachdem man, wie schon gesagt, vollkommen zu Recht, erstmal wieder den Grundstein dafür gelegt hat und er sich erstmal wieder stabilisiert hat. Aber dann, finde ich, sollte man auch bei Borussia Dortmund in der Position sein, zu sagen, ja, wir wollen die Bayern ärgern, wir wollen die Bayern angreifen, weil man hat es gesehen vor 2, 3 Jahren, wann war es, 2, die Leverkusen haben es geschafft. Klar, es war eine historische Supersaison, aber genau sowas strebt ja Borussia Dortmund insgeheim doch auch an. Und ich finde, dann irgendwann muss man auch in der Kommunikation nach außen das äußern, um auch die Fans wieder mitzunehmen, sozusagen. Ja, wir sind die Mannschaft, die hier versucht, Meister zu werden, so, und die Bayern zu ärgern.
Ja, gehe ich mit, aber ich glaube, dazu gehört auch so ein bisschen der passende Kader. Und ich glaube, da sind halt gerade einfach, was das fußballerische Niveau angeht, was so individuelle Klasse angeht, waren sie einfach schon deutlich besser. Und wenn sie das Team dann die nächsten 1, 2 Jahre wieder mehr in die Richtung verbessern, verstärken, dann glaube ich, kann man wieder ein bisschen mehr darüber nachdenken. Aber aktuell, glaube ich, holen sie schon ungefähr das Maximum raus. Ich habe gerade mal aus Spaß auf transfermarkt.de geschaut, nach allen Dortmund-Trainern der Geschichte und den Punkteschnitt. Und es gibt einen einzigen Trainer, der kein schwarz-weißes Bild hat, der einen deutlich besseren Punkteschnitt hat als Kovac. Weißt du, wer das war?
Jürgen Klopp, irgendwie zu einfach. Der war so lange da. Wahrscheinlich hat er das jetzt nicht über die gesamte Zeit so gehalten.
Ja, Jürgen Klopp ist es nicht.
Ottmar Hitzfeld?
Nee, es ist Thomas Tuchel.
Ah, stimmt. Den gab es auch.
Ja, in 107 Spielen 2,12 der Punkteschnitt. Und dann hast du halt Terzic, der hat halt mehrere Amtsphasen gehabt, sage ich mal, der so ungefähr bei 2 war. Nico Kovac ist genau bei 2, Lucien Favre ist bei 2,01 und ein Klopp zum Beispiel bei 1,91. Also da sieht man, finde ich, auch einfach, dass er unter den Trainern dieses Jahrtausends nur knapp schlechter ist als Tuchel und der Rest ist halt gleich gut oder schlechter. Also Ich meine, es sind jetzt nur 57 Spiele, aber da einen glatten Punkteschnitt von 2 ist einfach super stark. Von daher hat jetzt vor ein bisschen mehr als einem Jahr hat er übernommen, 2. Februar 25. Und seitdem haben sie wirklich, in der Bundesliga haben sie wirklich wahnsinnig stabil performt.
Absolut. Jetzt habe ich nur noch zwei Fragen an dich, Moritz. Zum einen, wie viele Einwurfvarianten hast du drauf?
Legale oder illegale?
Beides.
Okay. Dann habe ich den Rick Barry Underhand, also quasi von unten den so hochschaufeln. Ich weiß nicht, vielleicht 5.
Ja, das ist schon nicht schlecht. Und dann, ganz wichtig, wenn ich dich jetzt bitten würde, vom Balkon zu springen, würdest du vom Balkon springen?
Warte, ich mach kurz die Tür auf. Bin weg. Ciao.
Ciao. Ja, vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Das war jetzt eine bisschen Spezialfolge, die Moritz springt vom Balkon-Folge, weil Albert Riera es ihm gesagt hat. Moritz, vielen Dank für deinen Einsatz. Das ist wahre Leidenschaft für den Sport und für das, was wir hier tun. Und nicht weniger fordert der neue Eintracht Frankfurt-Trainer von seiner Mannschaft. Und ich habe mir als Gewinner dieses Spieltags, weil er jetzt eben gestartet ist in sein Projekt bei der SGE, die Meme-Seiten rausgeschrieben, wegen eines gewissen Albert Rieras, der eben jetzt die Bundesliga mit seinen Sprüchen und seiner Einstellung, seinen Auftritten bereichernd wird. Also ich finde, er hat schon getan. Ich finde es lustig, muss ich einfach sagen, teilweise. Es ist ein ganz verrückter, frischer Wind. Ich glaube, der meiste Kommentar, den ich gesehen habe bei Social Media, war deutscher Sandro Wagner. Also da ist wirklich ein ganz, ganz neues Meme-Potenzial entstanden. Wahnsinn, was der für eine Energie zum einen auch mitgebracht hat in seinen Pressekonferenzen, aber zum anderen auch, was er da für Sprüche rausgehauen hat. Also wirklich unfassbar. Das mit dem Einwurf zum Beispiel bezog sich ja darauf, wir werden eine ganz andere Mannschaft sehen. Komplett verändert. Selbst bei Einwürfen werden sie sich fragen, welche Mannschaft ist das da gerade? Das habe ich ja noch nie gesehen.
Warum wirft er mit einer Hand?
Ja, wie er das implementieren will. Da bin ich noch mal gespannt. Bei seinem ersten Spiel hat er zumindest schon mal das Unmögliche möglich gemacht. Eintracht Frankfurt hat keine 3 Gegentore kassiert. Aber auch keine 3 Punkte geholt. Schade eigentlich.
Auch nur ein Torwartfehler von Kawa Santosch.
Alles neu bei Frankfurt. Das ist eine ganz andere Mannschaft. Er hatte recht.
Ja, also es war interessant, dieser erste Auftritt von der Eintracht unter Riera, weil sie wirklich, was Spielkontrolle angeht und so irgendwie Passspiel, auch so das System, was man da erkennen kann, schon ein ganz anderes Gesicht gezeigt haben. Das war schon spannend, weil sie wirklich sehr, sehr dominant waren einfach, was einfach so die Spielkontrolle anging. Aber sie haben halt super, super wenig Gefahr nach vorne ausgeübt. Sie haben recht stabil hinten gestanden. Aber ich weiß nicht, ob du es im Kopf hast, was sie für einen X-Goals-Wert nach vorne fabriziert haben am Ende.
Boah, wahrscheinlich unter 1 gefühlt.
0,13.
Oh, okay.
Also
das ist deutlich unter 1.
Haben ein sehr schönes Tor geschossen durch Nathaniel Brown in der 83. Minute. Das war übrigens auch der erste Schuss aufs Tor. Also, irgendwie hinten war es lange Pfui, jetzt ist es vorne Pfui, oder wie? Also, es war irgendwie ein bisschen komisch zu sehen, wie wenig da nach vorne ging und dass wirklich, wenn es mal Chancen gab, die bei Union waren, Köhn auch mal den Pfosten getroffen, bevor Frankfurt in Führung gegangen ist. Ja, und dann mit diesem Elfmeter noch das 1-1 bekommen. Mal ein Elfmeter, über den man nicht so viel diskutieren muss. Das war so ein bisschen Super Bowl-Foreshadowing. Da war die Defense auch ein bisschen körperlich aggressiver. Das war dann ein bisschen too much. Einfach umgetackelt, den Mann. Aber der Elfmeter, ich habe es vorhin angesprochen, finde ich auch, muss halt der Torwart haben. Also es ist immer ein bisschen doof beim Elfmeter. Kann dir mal passieren, dass er da irgendwie unten durchrutscht oder so, weil es eine recht kurze Distanz ist. Aber das sieht dann nicht gut aus.
Ja, absolut. Also perfekt zusammengefasst. Ich finde es wirklich immer noch unglaublich, wie Heulund da reingeht. Mit Gelb auch schon vorbelastet, muss man bedenken. Also was war da mit ihm los? Das ist ja wirklich das unnötigste und klarste Foul da in der Situation. Mit Gelb schon da, das sich zu denken, das mache ich jetzt, ist schon interessant, sage ich mal.
Vielleicht war das der Riera-Impact. Vielleicht hat er da irgendwie den inneren Spartaner gechannelt. Dass ich mache den jetzt weg. Und dann kurz vergessen, wie du sagst, oh, das ist ja im 16er und oh, ich habe ja schon Gelb.
da wollte er den Trainer begeistern. Ja,
ich fand auch
Guter Ansatz.
Ich fand auch sehr schön, irgendwo habe ich auch gelesen in den Kommentaren irgendwie, als Højlund dann eben mit seinem Platzverweis quasi vom Platz gegangen ist, an Riera vorbei, hat Riera ihn mit so einem Blick angeschaut, wie so der Vater, wenn er so am Esstisch dich irgendwie aufs Zimmer schickt und so sagt, so ja, darüber werden wir später noch reden, junger Mann. so ein bisschen dieser Gesichtsausdruck war es eigentlich von dem Trainer. Aber am Ende dann 1-1, was in Ordnung geht, weil, wie gesagt, die Torchancen definitiv nicht für die Eintracht gesprochen haben, auch wenn sie sehr viel Spielkontrolle hatten und sehr viel Ballbesitz, aber das nicht unbedingt zu viel Offensive geführt hat.
Ja, kann man einen Haken hintermachen.
Ja, dann gibt es von mir noch den dritten Spieltagssieger, das ist der SC Freiburg. Wir können es ja kurz halten. 1-0 gewonnen zu Hause gegen Werder Bremen. Ist auch kein Problem, dass man da fast das halbe Spiel in Unterzahl ist, denn der Gegner kann damit eben wenig anfangen, auch wenn die Bremer am Ende deutlich mehr Schüsse aufs Tor hatten. Super viel Gefährliches war nicht dabei und die Freiburger haben einen Konter eben sauber zu Ende gespielt, wie man Jan-Niklas Beste, der noch kein einziges Tor für Freiburg gemacht hat, das aber bei Heidenheim schon öfter gezeigt hat, wie man ihm so den linken Fuß, den Schlenzer offen lassen kann als Verteidiger, das ist mir nicht, also das begreife ich einfach nicht, das ist Wahnsinn. Zieht da in die Mitte und gefühlt so, ja, also wenn du jetzt an die Grundlinie gehst mit rechts, dann bin ich da, aber den mit links, den lasse ich dich schießen. Weiß nicht, ob man da irgendwie, ob da eine Verwechslung vorlag oder so, aber die eine gefährliche Eigenschaft von Jan-Niklas Beste ist eben dieser linke Fuß und das hat er dann sehr schön gemacht, schönes Tor gemacht und die rote Karte, die Mansambi bekommen hat, die für mich auch in Ordnung war, darfst du gleich auch nochmal deine Meinung zu sagen, da geht er halt mit gestrecktem Bein voran und weil Deman, der Bremer Verteidiger, halt ein bisschen wegrutscht und früher quasi am Boden ist und sozusagen unter Mansambi durchrutscht, trifft Mansambi halt nicht seinen Fuß, sondern ihm halt mittig aufs Bein und das Trefferbild sieht dann sehr brutal aus, aber es war einfach ein klassischer Fall von Fahrlässigkeit meiner Meinung nach. Also will er nicht, meint er nicht böse, aber wenn du halt so mit Stollen vorangehst und dann halt das Pech hast, dass der Gegner einfach deutlich schneller da ist als du, dann wirst du halt mit Rot bestraft.
Ja, finde ich auch. Also es ist natürlich bitter, weil er es natürlich nicht so will. Klar, wer will das schon? Aber da finde ich auch, ist die rote Karte gerechtfertigt. Für die Freiburger ein schöner, wichtiger Dreier. Sie robben sich noch immer mal wieder so an die europäischen Plätze ran. Ich glaube, die träumen noch so ein bisschen und haben ja auch gute, berechtigte Hoffnungen, dass sie auch mit dem 7. Platz eventuell wieder in die Conference League einziehen könnten. Also ja, für Freiburg einfach, es ist schon echt immer wieder faszinierend. Inzwischen ist es schon so, dass man sich, finde ich, daran gewöhnt hat, dass Freiburg da oben um diese Plätze mitspielt. Man hatte letztes Jahr noch so ein bisschen Zweifel, als dann Julian Schuster, Christian Streich nach langer Zeit abgelöst hat, ob sie weiterhin diesen konstanten guten Fußball spielen können und die Ergebnisse einfahren. Jetzt haben sie es nicht nur in der Europa League gezeigt, sondern machen es auch weiterhin in der Bundesliga. Und mal ganz, ganz ketzerisch gefragt, Moritz, ich weiß, das Thema ist nicht so leicht, aber musst du eventuell doch wieder zurück zu Sky kommen, um deine Bremer im kommenden Jahr zu kommentieren?
Ich weiß gerade gar nicht auswendig, wie die rechte Lage ist bei der zweiten Liga. Also wie lange habt ihr die noch? Weißt du das?
Ich glaube, die ist sogar mit der Bundesliga einhergehend. Also da haben wir noch ein paar Jahre.
Okay. Ja, ich weiß nicht, ob wir so lange durchhalten. Kann ich ja meinen ersten Verlierer direkt mit reinnehmen. Daniel Thune, der sein Bundesliga-Debüt als Cheftrainer von Werder eben nicht gewinnen konnte. Es war jetzt nicht super inspirierend, was sie da gezeigt haben. Und man hat sich dann am Ende einfach schwer getan. Man hat dann die Freiburger belagert und aber einfach den Ball nicht im Tor untergebracht. Da siehst du dann auch einfach wieder die Qualität, die ihnen im Sturm vorne fehlt. Da hast du halt der einzige richtige Mittelstürmer ist halt Keke Top und der ist einfach nicht in der Verfassung und hat, glaube ich, auch einfach nicht die Fähigkeiten, um das regelmäßig umzusetzen. Und dann kannst du halt 30 Mal flanken in den letzten 10 Minuten, das ist scheißegal. Also wenn du halt nicht das Glück hast, dass dir Jens Day ein geiles Kopfballtor reinmacht, dann wird da halt nicht wirklich was passieren. Und ja, es war jetzt kein lebloser Auftritt, das kann man nicht sagen. Es war aber jetzt auch nicht das, was ich zum Beispiel von St. Pauli oder von den Heidenheimern gesehen habe, die sich halt wirklich in alles reinschmeißen und man hat das Gefühl, die Lage noch ein bisschen mehr begriffen haben als vielleicht die Bremer. Aber aktuell, man ist jetzt auf dem Relegationsplatz. Unglaublich eigentlich, dass Wolfsburg da punktgleich ist. Also Bremen hat seit 11 Spielen nicht gewonnen und Wolfsburg hat sich da gefühlt drangehängt und ist mit denen einfach runtergesunken. Also wie kann man so schlecht sein? Ich bin wirklich maximal enttäuscht von Vereinen, die quasi gerade auf Augenhöhe mit Werder nach unten sinken. Also das ist wirklich bodenlos. Also was macht ihr da in Wolfsburg eigentlich, dass ihr quasi im Gleichschritt mit Bremen da nach unten slidet? Das ist ja wirklich grauenhaft. Und die haben auch noch ein paar Spiele gewonnen, also in den letzten Monaten. Na gut.
Also Wolfsburg-Spezialfolge inkarniert, was da los ist.
Gut, dass wir vor der Saison mittlerweile nicht mehr auf irgendwas reinfallen von den Wolfsburgern.
Jetzt haben wir es endlich begriffen, ja, ganz bestimmt.
Nee, also um ganz kurz noch die Bremer abzuschließen, sieht nicht gut aus und wie gesagt, jetzt 11 Spiele in Folge nicht gewonnen. Man ist auf dem Relegationsplatz, 2 Punkte vor Pauli, 6 Punkte vor Heidenheim, auf die wir gleich auch noch zu sprechen kommen. Es ist eine unfassbar brenzlige Situation. Man kann vielleicht so ein bisschen froh sein als Bremer, dass dieser krasse Slide von 11 mittlerweile sieglosen Spielen so früh angefangen hat. Da hat man zumindest noch die Möglichkeit, darauf zu reagieren und sich aufzuraffen. Ich erinnere mich halt an die Abstiegssaison, wo man ungefähr zu diesem Zeitpunkt jetzt hatten sie 10 Punkte Vorsprung auf Abstiegsplätze und haben dann 10 Spiele in Folge nicht gewonnen und sind da unten reingerutscht und dann halt abgestiegen am letzten Spieltag. Weil man sich eben so ein bisschen in Sicherheit gewogen hat. Das kann uns nicht passieren, es sei denn, man sagt jetzt, ey, Relegationsplatz, alles gut, hat ja damals auch geklappt. Deswegen, das so vielleicht
eine,
so ein bisschen die.
Eine Frage habe ich noch.
Ja, bitte.
Wenn man, also du hast da einen besseren Blick drauf. Für mich ist zum Beispiel dieses, das hattest du ein paar Mal auch schon angesprochen, warum bei dieser wirklich leider überhaupt nicht funktionierenden Offensive kommt dann zum Beispiel ein Bangula immer erst nach 60 Minuten rein. Ich habe immer das Gefühl, wenn der drin ist, dann macht der richtig Alarm. Aber irgendwie wollen die Trainer ihn nicht von Anfang an haben.
Also der hat jetzt im letzten Spiel unter Steffen hat er von Anfang an gespielt, aber auch da eben in so einer vermeintlichen Doppelspitze in der Fünferkette vorne, 5-3-2. Jetzt eben Tune wieder mit der Fünferkette. Ich hoffe sehr, dass das jetzt einfach so ein bisschen war, hey, ich bin irgendwie Mittwoch gekommen, hab jetzt noch nicht die Zeit, hier denen meine Viererkette einzuprügeln, deswegen bleiben wir jetzt noch ein Spiel bei der Fünferkette von meinem Vorgänger und von, ja, auch Ole Werner. Das war ja auch eigentlich nicht Horst Steffens Fünferkette, sondern Ole Werners Fünferkette, weil der halt irgendwann gemerkt hat, meine Viererkette klappt nicht, was irgendwie auch ein Armutszeugnis ist. Aber ich hoffe sehr, dass Daniel Thun sich jetzt traut zu sagen, okay, wir gehen jetzt auf die Viererkette, wir müssen jetzt diesen Bangula einsetzen, weil das ist definitiv einer der größten Kritikpunkte, wie du es eben völlig richtig gesagt hast. Der ist fast immer, wenn er reinkommt, Unterschiedsspieler, hat im Alleingang dieses Grottenspiel gegen Frankfurt gedreht, wo es auch wieder nach einer klaren Niederlage aussah. Der kommt rein, ist an allen Toren gefühlt beteiligt und dann, klar, kassieren sie am Ende noch den Ausgleich, es kann passieren. Aber das ist einer, der fast immer wirklich zeigt, was er kann und einfach vom, so ein bisschen was so ein Olise bei den Bayern ist, einfach vom Spielertypen, einfach so ein Unterschiedsspieler, der dann mal einen Haken macht und eine Flanke schlägt, wo kein Verteidiger einfach hinterherkommt. Und dann ist das eben so ein bisschen die Krux, dass der irgendwie so wenig spielt und man fragt sich, warum da nicht irgendwie die Startelf eine Möglichkeit ist. Aber ja, wie gesagt, ich hoffe auf die Viererkette.
Ich bin sehr gespannt und ein kleiner Hoffnungsschimmer, den die Bremer da noch haben, sind die von dir eben schon angesprochenen Heidenheimer. Denn die wirken nicht so, als wenn sie in der Lage wären, Bremen oder auch Wolfsburg noch einzuholen. Und dementsprechend ist da schon mal ein Abstiegsplatz, zumindest wirkt es so, vergeben. Denn die Heidenheimer auch jetzt wieder gegen den HSV mit einer 0-2-Niederlage zu Hause. Du hast es gesagt, sie sind, finde ich, so, was so das Kämpferische angeht, durchaus da und hauen sich auch immer in die Spiele rein. Auch gegen Dortmund letzte Woche war es wieder knapp. Da ist dann auch, das ist wirklich auch bitter, wenn man da mal drauf schaut. Da machen sie wirklich ein kämpferisch tolles Spiel und am Ende gehen sie wieder ohne Punkte nach Hause. Und ja, so ähnlich war es halt auch jetzt eben für den HSV ein unfassbar wichtiger Sieg für die Heidenheimer. Ein richtiger Schlag vor den Kopf nochmal. Es ist qualitativ, so ja auch schon unsere Analyse, eigentlich die gesamte Saison über einfach zu wenig, um die Liga zu halten. Ich glaube, so schnell und klar kann man es hier zusammenfassen. Es sei denn, da kommt nochmal so ein Miracle Run am Ende. Den sehe ich aber noch nicht.
Ja, das sind halt so Spiele wie jetzt eben gegen den HSV, die du dann halt mal gewinnen musst, um da noch dir Möglichkeiten zu erhalten. Natürlich haben sie immer noch eine Chance, 6 Punkte, aber eben eigentlich 7, weil dieses Torverhältnis halt auch mit minus 28 mittlerweile katastrophal ist. Es ist wirklich schade irgendwo auch, weil sie wirklich eigentlich häufig, wie auch finde ich in diesem Spiel, gut auftreten, auch einmal ein Tor aberkannt bekommen, was zu Recht aberkannt wurde wegen Abseits, aber eigentlich eben auch in Führung gehen und dann eben hinten raus sich dann so ein bisschen die Qualität des HSV durchsetzt in den einzelnen Momenten. Aber sie haben, wie du sagst, einfach nicht die Spieler, die dann den Unterschied machen können. Sie kommen über dieses Kollektiv. Und wenn du das halt einigermaßen ausgerechnet bekommst, das ist ja auch mittlerweile eben schon nicht mehr das erste Jahr der Heidenheimer in der ersten Liga, dann mittlerweile wissen einfach viele, wie sie spielen. Es ist halt auch immer der gleiche Trainer, was positiv eben wie vielleicht dann in dem Fall auch negativ seine Auswirkungen hat. Und ich glaube, das kannst du dann einfach immer besser verteidigen, wenn du in der Lage bist, diesen Fight entgegenzusetzen, den Heidenheimern. Dann, glaube ich, kann man das überstehen. Und ja, ich glaube schon, bin ehrlich gesagt immer so ein Vertreter dieser Theorie, dass die Tordifferenz schon eine ziemliche Aussagekraft hat, einfach weil du da halt siehst, wie viel das Verhältnis ist in der Regel von Toren zu kassierten Toren. Und deswegen sind die Bayern so viel besser als Dortmund und deswegen ist auch Heidenheim ein deutliches Stück schlechter als St. Pauli, auch wenn es vielleicht von den Punkten her in Reichweite ist.
Ganz interessanter Fakt dazu, auch weil ich gerade einfach nochmal draufgeschaut habe, als du es gesagt hast, es gibt tatsächlich nur 6 Mannschaften, die überhaupt ein positives Torverhältnis haben. Also da ist wirklich nur die ersten 6 und dann bei den Freiburgern fängt schon an mit minus 1. Zeigt auch, wie minimalistisch erfolgreich die Freiburger dann über weite Strecken sind. Auch jetzt ja wieder nur das 1-0. Also ganz interessant und du hast vollkommen recht. Also das ist ja wie ein ganzer Punkt, gerade dann bei den Abstiegsrängen, wo es dann eben genau darauf ankommt, schaffst du es noch über den Strich oder nicht? Es ist bitter für die Heidenheimer. Das kann man so sagen. Und das wird auch definitiv nicht leichter werden. Bin sehr gespannt, ob sie noch mal irgendwie was Magisches da hinzaubern können. Wie gesagt, ich sehe es noch nicht. Und ich gehe mal über zu meinem nächsten Verlierer. Ich habe sie mal mit reingenommen. Die Leverkusener sind es nämlich. Einfach aus dem Grund, dass sie nur einen Punkt geholt haben gegen die Gladbacher. Ich wollte das Spiel auch noch mal mit reinnehmen. Aber es sind eben Gladbacher, die nach einem guten Start ins Jahr gegen Augsburg mit 4-0 gewonnen, seitdem eben keinen Sieg mehr zu verbuchen hatten. Und Bayer Leverkusen ist auch so ein bisschen am Straucheln, hatte aber dann jetzt eine richtig starke Phase. Mit 4 Siegen in Serie, auch in der Champions League, sicher in die Playoffs gekommen. Und jetzt ist es eben ein kleiner Dämpfer, deswegen nicht ganz so hoch zu hängen. Aber gerade im Kampf um die Champions League-Plätze wäre das ein richtig wichtiger Dreier gewesen, weil dann hätten sie die Chance gehabt, mit einem Sieg im Nachholspiel an Leipzig und Stuttgart vorbeizuziehen. Haben sie theoretisch jetzt gerade auch noch, weil, da sind wir wieder beim Thema, dann die Tordifferenz besser wäre, aber da ist es eben so eng, dass da natürlich Punkte deutlich, deutlich mehr zählen als die Tordifferenz. Gut, wo tut es das nicht, aber du weißt, was ich meine. Und dementsprechend habe ich sie jetzt hier mal mit reingenommen. Es war war so ein glanzloses Spiel, so ein bisschen. Aber für Leverkusen, zumindest auch für die Ansprüche und für das, wo sie herkamen, jetzt mit diesen 4 Siegen im Gepäck, wahrscheinlich irgendwo zu wenig. Und da wird sich das eher nach 2 verlorenen Punkten für die Leverkusener anfühlen. Nicht, dass es für Gladbach jetzt in irgendeiner Form weniger wenig wäre. Es ist nur mal ein Unentschieden, aber ja, ich habe sie immer jetzt so mit aufgenommen.
Ja, es war natürlich ein Spiel, das besonders krass beleuchtet wurde. Klassisches 6-Punkte-Spiel. Mit einem Sieg hätten die Leverkusen halt auf 17 Punkte wegziehen können von den Gladbachern. Andersrum die Gladbacher auf 11 Punkte rankommen. Also wahnsinnige Vorzeichen vor diesem Spiel. Sie haben sich dann mit einem Unentschieden ja irgendwie vernünftig getrennt. Von daher vielleicht dann nicht ganz so spektakulär wie erwartet. Aber ja, natürlich besonders feurig, diese Partie. Nein, um mal kurz zum Spiel zurückzukommen. Ich finde es in Ordnung, dass du hier die Leverkusen damit reinnimmst, weil ich finde, dass sie auch ein bisschen Glück hatten, dass sie da mit einem Punkt rausgehen. Es war jetzt nicht eine dominante Leistung von Gladbach, aber die haben mir gut gefallen. Die hatten immer wieder Chancen, haben irgendwie sehr eklig gegen den Ball gespielt, auch immer wieder recht hoch den Ball gewonnen. Und deswegen, glaube ich, können sich die Leverkusener nicht beschweren, auch wenn die natürlich mehr Spielanteile haben werden, das ist klar, aber was die Chancen angeht, mindestens mal ebenbürtig die Gladbacher und deswegen für mich in Ordnung, dass es da ein Unentschieden gibt.
Ja.
Gut, dann glaube ich, Anton, bleibt uns nichts anderes übrig, als auf unsere letzten Verlierer einzugehen. Das können wir eigentlich wieder zusammen machen.
Ja, wir versuchen es vielleicht ein bisschen kürzer zu halten als
ja,
letzte Woche.
Ich mache es mal ganz schnell. mein dritter Verlierer ist der FC Augsburg. Ganz kurz sportlich, weil sie verloren haben in Mainz mit 2-0. Auch da 6-Punkte-Spiel. Die Mainzer jetzt rangekommen auf einen Punkt. Wahnsinn. Die Augsburger dann eben auch nur 3 Punkte vor dem Relegationsplatz. Vorsicht, die Bremer, der nächste Sieg, der steht quasi am Horizont, also die sind euch im Nacken. und ja, gehen halt eben in Rückstand, die Augsburger, wie schon in der letzten Woche gegen St. Pauli damals, jetzt gegen Mainz, durch einen Elfmeter, der skandalös ist, Anton, oder?
Absolut. Unfassbar, wie das Woche für Woche so passieren kann. Es ist sogar schon so weit gekommen, dass sich jetzt Mats Hummels bei Social Media geäußert hat, mit den Worten sorry fürs Einmischen, aber da muss ich jetzt mal was sagen. Und ich verstehe es, denn das kann doch einfach nicht sein. Ich glaube, Kevin Schlotterbeck hat es nach der Partie auch nochmal gesagt, so Patrick Ittrich macht eigentlich ein gutes Spiel, wird da aber dann komplett von seinem VAR im Stich gelassen. Deswegen auch mein Verlierer, nochmals der VAR. Es kann doch nicht sein, dass der Schiedsrichter bei dieser Situation nicht mal gesagt bekommt, schau es dir kurz an. Und dann ist es eine so lange Überprüfung und irgendwann bekommt er gesagt, jo, passt schon, kannst du so pfeifen. Ich bin sprachlos, wirklich. Und das kann nicht sein, dass das einfach Woche für Woche in so einer Deutlichkeit gefühlt passiert, dass jeder von außen da drauf schaut und sich denkt, ah, Gott sei Dank haben wir den VAR, es wird dann ja bestimmt gleich zurückgenommen. Und dann das Gegenteil passiert. Also, ja, du merkst es, ich bin ein bisschen sprachlos, weil Die ganzen Argumente und so weiter haben wir schon zuhauf aufgeführt, in der vergangenen Woche auch. Aber wir sind wieder am gleichen Punkt. Soll man es denn normal sagen, so ungefähr? Ich weiß auch einfach nicht, wie geht das? Also, wie ist die allgemeine Wahrnehmung des Fußballs und so von Foulspiels und elfmeterwürdigen Szenen eine so andere, wie die regeltechnische Auslegung? Kann ja nicht sein. Also deswegen nur die Frage mal so provokativ quasi gestellt, weil sind die Schiedsrichter, die Ausgebildeten und Regelexperten im Kölner Keller quasi ganz anders eingestellt als alle Fußballfans der Welt gefühlt? Also ich verstehe es einfach nicht. Es kann nicht sein.
Ich glaube schon, dass wir halt je mehr VAR wir nutzen, je länger wir ihn haben und vor allem auch, darüber haben wir auch schon öfter geredet, je mehr Kameraeinstellungen, je mehr Slow-Mos, je mehr Super-Slow-Mos, je mehr Standbilder wir haben und benutzen, ich glaube schon, dass dann die Schiedsrichter und auch das Regelwerk oder die Auslegung des Regelwerks immer mehr angepasst werden und sich halt wirklich vom eigentlichen Fußball, von der Natur des Spiels entfernen. Das ist, glaube ich, kann man schon so sagen. Ich sehe das zumindest so, dass du einfach das Gefühl hast, je mehr Möglichkeiten es gibt, irgendwelche Szenen mit einem Filetiermesser, mit irgendwelchen Super-Slomos zu zerstückeln, desto mehr, wie du es hier auch oft sagst, wird nach einem Kontakt gesucht Ich finde, ich nehme hier gerne wieder auch den Spieler mit rein. Ich finde es sehr, sehr unsportlich, um das mal diplomatisch zu sagen, wie sich Stefan Belder fallen lässt. Denn wenn das nicht passiert, dann haben wir die Szene gar nicht. Es ist weit weg von einem Foul. Wie wir dann in anderen Wiederholungen sehen, wird er nicht getroffen. Gar nicht. Ich finde, man kann Patrick Ittrich da so ein bisschen erstmal in Schutz nehmen, weil er quasi von Richtung Mittelkreis kommend aufs Tor schaut. Und da kann man nicht eindeutig sagen, ob er ihm nicht vielleicht im Vorbeigehen so mit den Stollen übers Knie schrubbt oder so. Und dann finde ich es, dann kann man da definitiv über einen Elfer reden, weil das einfach schmerzhaft ist. Aber wie du dann die Kamera von quasi der Seitenauslinie siehst, siehst du halt, dass er irgendwie eine gute Fußlänge weg ist vom Bein von Stefan Bell. Ich glaube, Rex Bitschei war es von den Augsburgern. Und wie gesagt, nochmal ganz kurz, weil wir es auch letzte Woche davon hatten, kann man dann immer den Spielern das vorwerfen, wenn es die Elfmeter gibt. Ich finde in so einem Fall definitiv, weil es ist einfach unsportlich, extrem unsportlich. Ja, ja. Da gibt es nicht mal einen Kontakt und dieser 1,90 Innenverteidiger mit 300 Bundesligaspielen Erfahrung lässt sich da fallen, als wäre er angeschossen worden. Das finde ich einfach erbärmlich, muss ich mal ehrlich so sagen. Aber dann zurück zum VAR. Wie du es richtig sagst, also dass Patrick Ittrich, der ja wohl auch gesagt haben soll, er hat irgendwie einen Kontakt gehört und deswegen primär auch auf Elfmeter entschieden, was ja auch okay ist. Manchmal hörst du es ja auch, wie irgendwie, der Schuh auf den Schienbein schon halt klatscht oder sowas. Aber dann halt rauszugehen, korrekterweise rausgeschickt zu werden und dann nicht die Entscheidung zu treffen, finde ich auch für ihn dann ehrlich gesagt, spricht das nicht unbedingt. Also das, was mir so ein bisschen fehlt aktuell, ist der Mut zu sagen, ist für mich bei den Bayern Foul, bei dem ersten das Gleiche, das ist kein Foul. Also darüber haben wir diskutiert, vielleicht ist auf jeden Fall mehr Interpretationsspielraum. Bei dem hier sieht man klar, da ist nicht mal eine Berührung. Und dann brauche ich mich nicht in irgendwelchen Regularien des VARs verlieren. Darf ich da jetzt was zurücknehmen oder nicht? Sondern dann muss ich einfach klar sagen, ja gut, wenn ich es jetzt so sehe als Schiedsrichter, als Patrick Ittrich, dann ist das natürlich niemals ein Foul. Dann kann man, finde ich, auch über eine gelbe Karte für Stefan Bell nachdenken, beziehungsweise muss die sogar ziehen, weil das einfach so, dieses ganze Theater nur entsteht, weil er sich da fallen lässt und dann das diesen ganzen Rattenschwanz mit sich zieht oder nach sich zieht, der dann jetzt wieder für diese Diskussion sorgt. Aber das wäre an mehreren Stellen vermeidbar gewesen und halt spätestens, und da ist halt die Hauptverantwortung beim Schiedsrichter und beim VAR, aber für mich vor allem beim Schiedsrichter, der dann die Bilder hat und dann sieht, herrscht, guck mal hier von der Seite sehen wir, Bell ist früher da, spitzelt den Ball weg und Rex Bitschei wischt da halt einmal durch, aber ist weit weg vom Gegenspieler. Und da dann zu sagen, yo, lass ich so stehen, ist, finde ich, einfach skandalös und auch deswegen für mich der FC Augsburg-Verlierer, weil sie jetzt eben zweimal in Folge in zwei aufeinanderfolgenden Spielen durch so einen Elfmeter, letzte Woche Wolf da gegen St. Pauli, in Rückstand geraten.
Ja, ich will noch mal eine Sache sagen, ich habe gerade noch mal ein bisschen recherchiert, nicht, dass ich noch irgendwas Falsches sage, aber das Problem bei dem Elfmeter gegen Bell war, dass Ittrich eben nicht selber rausgegangen ist und sich die Bilder angeschaut hat. Das ist ja mein größter Kritikpunkt.
Ist er nicht rausgegangen?
Sache. Er ist nicht rausgegangen.
Ach so.
Der VAR war in Kontakt mit ihm und die haben ihm nur aufs Ohr gesagt, jo, können wir jetzt nicht so bestätigen oder widerlegen. Und dann hat er halt gedacht, ja gut, dann bleibe ich bei meiner Entscheidung. Das ist eben, finde ich, das riesige Problem an der Sache.
Okay. Wichtig, dass du sagst, dann nehme ich natürlich meine Kritik an Ittrich zurück. Das ist Quatsch.
Ja, deswegen habe ich gerade nochmal recherchiert, dass ich da selber was falsch sage, aber genau das ist ja das große Problem.
Wir haben Monitor gestanden, aber okay, dann habe ich es falsch in Erinnerung. Ja.
Vielleicht in irgendeiner anderen Szene, ich weiß gerade auch nicht mehr ganz genau, aber das ist eben das große Problem daran, weil nach der Partie hat die Bilder dann gesehen und meinte sowas so, ja, wenn ich das jetzt sehe, ist es schon sehr dünn, muss er davon ausgehen, dass es eher kein Elfmeter ist, hat er dann nach dem Spiel wohl nochmal gesagt.
Ja.
Und das finde ich eben das Katastrophale daran, dass der VAR ihn nicht mal rausschickt, sondern ihn das hat ja auch minutenlang gedauert, und dann irgendwie so sagt, ja, können wir jetzt nicht so richtig belegen, auch nicht so richtig was dagegen finden, also, ja, passt schon, mach mal dein Ding, so ungefähr. Also er wurde da, finde ich, einfach im Stich gelassen, weil, wie du schon sagst, in der Szene, mit der Schnelligkeit, mit der Reaktion von Bell und so, da kann man als ersten Impuls da vielleicht schon mal auf Elfmeter pfeifen, und dann muss aber gesagt werden, hey, Patrick, schau dir es lieber selber nochmal an, geh kurz raus.
Ja.
Wäre auch alles viel, viel schneller. Also das, dieser ganze Ablauf funktioniert da eben irgendwie gar nicht. Und das Woche für Woche. Es ist ganz, ganz schwierig mit anzuschauen.
Ich finde auch, da sitzen ja ausgebildete Schiedsrichter, die sonst an anderen Spieltagen auch pfeifen im VAR-Keller. Und ich finde, wenn wir davon ausgehen, das sind Schiedsrichter, die genauso auf dem Platz stehen könnten und da ihren Job machen können, dann müssen wir ja quasi davon ausgehen, die sind regeltechnisch auf dem aktuellen Stand, sind da perfekt ausgebildet. Und wir müssen quasi davon ausgehen, wir können denen vertrauen. Dann musst du für so eine Szene nicht mal rausgeschickt werden. Ich finde, dann bei so klaren
eigentlich
Sachen
ja, genau,
kannst du auch als VAR sagen, Patrick, wir haben es uns angeschaut, wir sitzen hier zu dritt, da ist nicht mal ein Kontakt, der ist eine Fußlänge weg vom Gegenspieler, nie und nimmer Elfmeter und gib dem Bell die gelbe Karte, wenn du willst, weil das ist eigentlich eine Schwalbe. Und also wenn wir sagen, wir können dem nicht vertrauen, dieser Aussage, dann haben wir, finde ich, auch ein anderes Problem, dass wir immer bei allem, was nicht ganz perfekt entschieden wurde, dass der Schiri dann selber raus muss, bei kniffligen Sachen völlig in Ordnung, weil da muss der Schiedsrichter dann auf dem Platz die Entscheidung fällen, das wollen wir alle lieber. Aber ich finde, bei so eindeutigen Sachen, dafür brauchen wir den VAR auch nicht, wenn wir dem nicht zutrauen, sowas auch mal zu korrigieren. Ich meine, sie haben es jetzt ja nicht mal so gesehen scheinbar, was nicht zu erklären ist, aber wenn jetzt der VAR tatsächlich gesagt hätte, weiß nicht, sieht mir eher nicht nach Foul aus, dann hätte man auch gleich sagen können, das ist kein Foul und du musst dafür gar nicht raus, kein Elfmeter.
Genau, eigentlich in einer perfekten Welt, ja. Aber also so.
Weil, also Patrick Ittrich sitzt am übernächsten Wochenende im VAR-Keller. Also der ist ja nicht, das ist ja manchmal eben auch der Schiedsrichter, der dann im VAR-Keller sitzt.
Ja, genau. Also ich bin voll bei dir, vollkommen richtig.
Ist ja nicht so, dass da irgendeiner auf Minijob-Basis irgendwie am Wochenende reingeht und gleichzeitig auf TikTok scrollt oder sowas. Das ist.
Wer weiß, also so wie die Entscheidungen jetzt getroffen werden.
Gut, es erinnert mich halt, bei sowas erinnere ich mich immer an diese Clips aus anderen Ländern, wo halt irgendwie der Pizza-Delivery-Bote irgendwie kurz die Tür vom Container aufmacht und da so Pizzen reinbringt und sich die VRs umdrehen und so, ah ja, geil, hier unser Essen. Das leider erinnert sowas dann halt an diese Szenen.
Ja, es ist ein sehr leidiges Thema und ich, wie gesagt, wenn ich die perfekte Lösung parat hätte, dann hätte ich sie schon kundgetan, aber
das hoffe ich doch.
Ja, Woche für Woche wieder sowas und dann in so einer Deutlichkeit auch. Das ist für mich überhaupt nicht zu erklären. Also wirklich Wahnsinn. Egal, wie sie es gemacht hätten, alles wäre besser gewesen,
ja,
als sie es jetzt gemacht hätten. Hätten sie gesagt, Patrick, also sofort, geh mal lieber schnell raus, ist ein bisschen undeutlich, schau es dir nochmal an. Oder eben schneller und dann auch klarer gesagt hätten, ist nichts. Alles wäre gut. Und so waren es jetzt irgendwie 5 Minuten Überprüfung mit Videobildern, wo sie dann am Ende mehr oder weniger sagen, ja, so richtig können wir dir jetzt keine klare Meinung geben. Entscheid mal so, wie du uns entschieden hast, so ungefähr.
Also, ja.
Was ein Quatsch. Ich verstehe es einfach nicht.
Anton, wir machen jetzt einen Deal. Nächste Woche reden wir nicht an dieser Stelle über Schiedsrichterentscheidungen, okay? Oder VAR?
Alles klar.
Top.
Bin ich dabei.
Sehr gut. So, wir haben uns jetzt ein bisschen den Rachen trocken geredet, deswegen würde ich sagen, machen wir uns hier ein kühles Blondes auf und setzen uns nochmal kurz in die dritte Halbzeit.
Ach, die dritte Halbzeit ist mir eh die liebste.
Und in der dritten Halbzeit, wir hatten es jetzt schon länger nicht mehr, gibt es mal wieder eine kleine Quizfrage für dich, mein Lieber.
Oh.
Und zwar, während ich es war ja das Sonntagabendspiel, habe ich mittlerweile auch im Kopf, geschaut habe, Hoffenheim gegen die Bayern, bei den Bayern zu Gast, habe ich ein Tor gesehen von den Hoffenheimern, irgendwie verrückter Fehlpass von Neuer, den Aslani da schön aus der Luft pflückt, auf Kramaric ablegt, Kramaric mit seinem Tor. Und dann habe ich mir gedacht, wer sind eigentlich so die besten Torschützen gegen die Bayern? Und dann habe ich mir mal, habe ich mal die Datenbanken dieser Welt durchforstet, habe mir die Top 10 Torschützen unter den aktiven Spielern, also sie müssen doch irgendwo aktiv Fußball spielen, gegen die Bayern rausgesucht. Wenn du super schnell bist, kriegst du noch Platz 11 bis 20, aber wir machen erstmal.
Ich befürchte ja, wir müssen hier zusammencutten, das ist ja.
Nein, also ich glaube, das kriegst du auf jeden Fall hin mit ein paar Tipps. Genau, die Top 10, ich kann es ja mal sagen, André Kramaric, weswegen ich die Statistik aufgerufen habe, ist mit seinem 9. Tor gegen die Bayern jetzt auf einem geteilten 2. Platz.
Okay, das ist ja schon mal ein guter Startpunkt.
Und egal in welchem Wettbewerb die Tore gegen die Bayern geschossen wurden, also Pflichtspieltore kann auch international sein, kann zum Beispiel auch Champions League sein.
Dann ist der erste Name, der mir einfällt, Cristiano Ronaldo.
Der teilt sich diesen zweiten Platz mit Kramaric, 9 Tore auch. Ronaldo hat dafür 8 Spiele gebraucht, Kramaric 19.
Ja. Ja. Boah, es ist echt nicht leicht. ich versuche mal einen, der mir irgendwie eingefallen ist. Marco Reus.
Marco Reus ist Platz 1 tatsächlich mit 12 Toren gegen die Bayern in 36 Spielen. Also hat schon einfach super oft gegen Bayern gespielt. Gut, Top 3 hast du. Also jetzt wird's einfach.
Es sind vermutlich ja auch noch Bundesligaspieler mit dabei. Ist das richtig? Also jetzt gerade aktive.
Ja, muss ja alle von denen haben mal in der Bundesliga gespielt.
Genau, aber nicht mehr alle spielen jetzt auch noch in der
Bundesliga. Nee, genau, genau. Aber tatsächlich nur noch ein Bundesligaspieler von den letzten 6.
Ja, okay, genau. Sowas habe ich nämlich vermutet, dass eben so viele jetzt schon wieder inzwischen weg sind. Und das macht es gar nicht leicht.
Ja, ich sag mal, wenn du
alle Namen durchforstest.
Wenn du viele Tore gegen Bayern spielst, dann hebt dich das ja in der Regel auch auf eine gewisse Bühne. Und dadurch hast du vielleicht Interesse aus dem Ausland auf dich gerichtet. Von daher.
Noch ein Ex-Dortmunder und Ex-Bayern-Spieler, Robert Lewandowski.
Ja, ist auf Platz 6 mit 6 Toren.
Ja. Was ist mit so einem ganz verrückten Call wie sowas wie Grifo oder sowas?
Nee, aber wir haben einen Freiburger.
Oh, ein Freiburger?
Ja.
Christian Günther?
Nee.
Ja, wer spielt denn schon lange bei Freiburg und hat da so Chancen gehabt, so viele Tore gegen die Bayern zu schießen?
Der ist nicht unbedingt bekannt für seine High-Scoring-Seasons, aber gegen Bayern hat er gefühlt immer mal ein Tor eingestreut.
Ah, Höhler.
Lukas Höhler, ja. Platz 9, 5 Tore gegen die Bayern.
Ja, krass. Da erinnere ich mich sofort an das bittere DFB-Pokal aus mit dem Handspiel von Musiala.
Stimmt.
Höhler per Elfmeter, deswegen ist der Name bei mir eingebrannt. Die Niederlage schmerzt Höhler. Immer noch. hat Haaland das in der kurzen Zeit geschafft, da irgendwie reinzustoßen?
Ja, Erling Haaland Platz 4 mit 7 Toren in 9 Spielen gegen die Bayern.
Boah, krass. Ich hätte gar nicht gedacht, dass er so viele Spiele gegen die Bayern gemacht hat.
Gut, also 9, ich weiß nicht. Sie haben ja auch gegen City gespielt vor, wann war es, 2 Jahren, glaube ich, in der Champions League. Stimmt. Vielleicht hat er da eins gemacht, könnt ihr mir schon vorstellen.
Ja.
Aber, ich meine, er hat er 2,5 oder 3,5 Jahre in Dortmund, 2,5, glaube ich, ne, in Dortmund gespielt.
Ja, genau, deswegen, also so 2,5 und dann das sind 9. Aber ja, mit DFB-Pokal nochmal
Eben.
City. Ja. Ja, kommt hin.
Also dir fehlen noch Platz 5, 7, 8 und 10.
Ja.
2 davon in Deutschland aktiv, 2 nicht.
Ah, in Deutschland aktiv. Also ist es Edin Dzeko?
Nein.
Ah. Aber du meinst ja, also 2 in Deutschland aktiv, heißt, sie sind beide in der zweiten Bundesliga aktiv?
Heißt, sie sind beide nicht in der Bundesliga aktiv. Heißt aber nicht, dass beide in der zweiten Bundesliga aktiv sind. Ja, also ich muss auch sagen,
Kevin hier ist, Volland?
Nein, aber hier ist einer dabei, so Richtung Kevin Volland, der ist aktiv, aber sehr unterklassig. Deswegen, der ist, glaube ich, der schwerste Name, weil man einfach, den hätte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm als Torschütze gegen Bayern, aber.
Martin Hanig!
Wirklich jetzt?
Ja. Nein.
Doch, 5 Dinge hat er gemacht gegen die
ist
Bayern.
Das ist geil.
Martin Hanig, ich glaube, bei TuS Dassendorf spielt er, ne, im Norden.
Ja, okay, weil also das war mal ein guter Tipp, dass du so gesagt hast, der ist noch aktiv, aber jetzt sehr unterklassig, weil ich war jetzt im Kopf erstmal noch bei den so Zweitliga-, vielleicht noch Drittligaspielern. Okay, geil, da bin ich jetzt ein bisschen stolz drauf, dass ich den so schnell bekommen habe.
Ich gebe dir jetzt 3 Tipps und du nailst die alle hintereinander weg, okay?
Okay, das ist ein guter Deal.
Platz 5 hat 6 Tore gemacht in 9 Spielen gegen die Bayern, hat ein iconic Bayern-Spiel. Legacy Game gegen die Bayern. Platz 7, ehemaliger Bundesliga-Stürmer, war mal Torschützenkönig. Und Platz 10, aktuell in der zweiten Liga, aber ganz, ganz neu in der zweiten Liga. Und wir haben vor nicht allzu langer Zeit über ihn geredet.
Boah.
Jetzt will ich 3 Namen hören. Auf geht's.
Also in meinem Kopf ist irgendwas so ein Iconic-Spiel gegen die Bayern, wo irgendwie mal ein Spieler so 4 Tore oder so in einem Spiel gemacht hat.
3 waren es.
Oder 3.
Der besagte.
Aber ich ich komme nicht drauf. Also ich suche gerade mit Hochdruck. Wenn du mir den Verein sagst, weiß ich es wahrscheinlich.
Ja, Verein ist vielleicht zu leicht. Er ist aus den Benelux-Staaten. Belgier.
Ja. De Bruyne?
Nee, soll ich dir sagen?
Ja, gerne.
Hat mal in München mit Fortuna Düsseldorf gespielt.
Ja. Aber ich komme nicht auf den Namen.
Dodi Lukebakio.
Ja, stimmt.
Ja, sechs Tore in 9 Spielen gegen die Bayern.
Ja, jetzt, also ich bin verwirrt, weil in meinem Kopf sind die beiden letzten Clues für den gleichen Spieler und ich habe ihn schon genannt und er ist falsch. Also ich also bei Edin Dzeko.
Nee. Platz 10 ist einer, neu in der zweiten Liga, das stimmt, passt alles auf Edin Dzeko. Aber noch frischer bei diesem Club. Auch mit weniger, ja, natürlich weniger Medientrubel begleitet. Und wir haben letzte Woche vorletzte Woche, glaube ich.
Ich komplett auf dem Schlauch.
Hat vor ein paar Jahren das Siegtor gegen Bayern gemacht, auswärts. Ich war im Stadion.
Dann kann es ja nur einer sein.
Ich war im Stadion, habe ich hier erzählt. Mit deinem Arbeitgeber.
Ja. Nein, wer war das denn nochmal? Das war letzte Woche. Ja, du hast recht. Es war der Augsburg. Mergin Berisha?
Ja, Mergin Berisha. 5 Tore in 6 Spielen gegen Bayern.
Okay, verrückt.
Also ich würde den als Dortmund oder als Real würde ich Mergin Berisha holen. Also die Quote spricht für sich.
Ja.
Gut, okay.
Als Einstellungsgrund legen sie dann hier diese Podcast vor.
Ja.
Und sagen so, ja, guck mal, die haben sie es doch gesagt, ist doch klar.
Der hat auf dem Lebenslauf wahrscheinlich einfach so eine Blank-Seite und dann steht dann nur so Transfermarkt, 6 Spiele gegen Bayern, 5 Tore gemacht. Stellen Sie mich ein, reden Sie
aber
mit meinem
jetzt,
Agenten.
Schande über mein Haupt, wo spielt er denn jetzt? Ich habe das gar nicht mitgeschnitten.
Kaiserslautern, ist jetzt zu Kaiserslautern.
Okay, krass. Nee, ja. Ist komplett an mir vorbeigegangen.
Deswegen ist auch recht spät gewesen, deswegen habe ich mir schon, also ich habe selber auch nur so ganz kurz mitbekommen. Genau, letzter Spieler, der uns noch fehlt, Platz 7.
Okay, Torschützenkönig in der Bundesliga.
War mal Torschützenkönig in der Bundesliga, ja, absoluter Baller. Immer noch in der Top 5 Liga aktiv.
Ich ärgere mich gerade, weil gefühlt kenne ich ja grob sogar fast alle letzten.
Kennst du auch.
Bundesliga-Torschützenkönige, aber stehe gerade auf dem Schlauch.
Wenn du so die 2010er durchgehst und die Bayern-Torschützenkönige rausfilterst, wer bleibt da noch übrig?
Ein Kunku.
Das war später. Also ich meine, bis
später. Ach so.
So 10 bis 19 sowas.
Da sind in meinem Kopf, sind da Huntelaar.
Ja, und entweder ein Jahr davor oder ein Jahr danach war er Torschützenkönig. Ich kann sogar sein, dass er zweimal Torschützenkönig war, ich bin mir nicht sicher.
Ärgert mich gerade sehr, weil ich nicht drauf komme.
Hat Ousmane Dembélé das Streiken beigebracht?
Hä? Paco Alcázar?
Nein, der Paco Alcázar vor Paco Alcázar.
Du stellst mich bloß, ich stehe auf dem Schlauch.
Der Michy Batshuayi von Michy Batshuayi. Pierre-Emerick Aubameyang.
Oh mein Gott. Oh, scheiße. Ja, Mist. Heavy. Also der war gerade, ich bin nicht drauf gekommen. Ich habe richtig so ein schwarzes Loch gerade im Kopf gehabt. Aber sehr, sehr coole Liste. Richtig, richtig stark.
Top 20 erspare ich dir, aber da sind wirklich ein paar überragende Namen drauf.
Wenn du noch so 1-2 Stunden hast, dann können wir die versuchen.
Also alle mit 4 Toren, ich kann sie einmal durchgehen, 4 Tore gegen Bayern gemacht. Julian Brandt, Christopher Nkunku, Neymar, Jonas Hofmann, Nils Petersen, Adrian Ramos, Lukas Podolski, Martin Hinteregger, Rami Benzebaini und Leon Bailey.
Was eine legendäre Liste.
Also das ist wirklich Petersen, Ramos, Podolski, Hinteregger, Neymar in einer Liste, das kriegst du nur in der Zweimannmauer.
Absolut. Und deswegen, nicht nur deswegen, aber auch deswegen, war es wieder eine unglaublich schöne Folge mit dir. Vielen, vielen Dank. Das war ein richtig, richtig gutes Quiz zum Abschluss. Ich hoffe, ihr wisst alle meine Fußballexpertise zu schätzen, weil ich Martin Hahn nicht gewusst habe, aber dann einfach vergessen habe, dass Aubameyang existiert und nicht weiß, wo er Mergin Berisha jetzt spielt. Aber hey, es ist ja auch immer hier so eine Art Bildungsauftrag, den du zumindest mir gegenüber hast. Und dementsprechend, ja, hat's mir riesigen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, Moritz. Vielen, vielen Dank euch fürs Einschalten. Und das Schöne ist, wir hören uns ja schon ganz, ganz bald wieder.
Ja, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht, Anton. Schön wieder über den Schiedsrichter diskutieren zu dürfen. Oder über den
nächste
VAR.
Woche nicht. Nächste Woche
genau,
nicht.
Genau, nächste Woche nicht. Also Leute, wenn ihr nächste Woche den VAR-Talk vermisst, müsst ihr halt in diese Folge nochmal reinhören. Tut uns leid, denn nächste Woche wird es ein reines Fußballwochenende geben. Keine Fehlentscheidung, keine kontroversen Szenen. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Folgt uns.